Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Annika.
Einen wunderschönen gemütlichen Abend, lieber Tobias.
Leise rieselt der Schnee.
Bum, bum, bum.
Wobei man hat gesagt, ich soll nicht so viel singen.
Oh, wer hat das denn gesagt?
Das spielt jetzt nicht zur Rolle.
Okay.
Der Kamin ist an, der Schnee fällt.
Mhm.
Höchste Eisenbahn, dass wir mal bei der nächsten Brief reden.
Oh ja.
Und da würde ich sagen, starten wir doch einfach gleich mal in guter Tradition mit den Metadaten. Wir besprechen heute den Brief Nr. 6, der datiert ist auf dem 13. Februar 1923, verschickt aus der Universität Leeds und Empfänger ist eine Mrs. E.M. Wright. Wir haben dieses Mal einen ganzen Brief in Abwechslung und ich würde jetzt mal an dich übergeben für die kurze Einordnung, wo wir uns befinden.
Wir befinden uns vor über 100 Jahren. Weil wir haben ja das Jahr 2023, das hat mich heute schon amüsiert. Seit dem letzten abgedruckten Brief Nummer 5 sind 7 Jahre vergangen. Dazu gibt es eine Interimsfolge, die wir für euch aufgenommen haben, wo diese Lücke ein bisschen gefüllt wird, was da passiert in der Zeit. Tolkien ist zu diesem Zeitpunkt Reader in English Language an der Universität Leeds, also Dozent für englische Sprache, hat inzwischen 2 Kinder, John und Michael. Ich glaube, das war's für die allerkürzeste Einordnung. Tolkien ist 31 Jahre alt. Das wollten wir, glaube ich, das Alter auch zusagen.
Zumindest für den ersten Brief nach seinem Geburtstag.
Ja.
Kommen wir zur Zusammenfassung des Briefes. Er ist nicht ganz so lang. Im Deutschen keine DIN A5 Seite lang. Was du, glaube ich, vergessen hast zu erwähnen, es gibt eine Einordnung von Carpenter.
Stimmt, aber ist das nicht eher Metadaten?
Weiß ich nicht.
Hm.
Müssen wir die anderen Folgen mal hören. Kommen wir zur Zusammenfassung des Buches oder des Kapitels des Briefes. Das haben wir es aber auch. Tolkien quittiert in diesem Brief den Erhalt eines Sonderdruckes mit gewisser Dankbarkeit und fragt nach dem Mann von Mrs. E.M. Wright. Er geht auf einen Artikel ein und erklärt, dass eine Unebenheit in Sir G, ich gehe davon aus, dass es Sir Gawain, durch den Artikel beseitigt worden sei. Dann erzählt er von seiner häuslichen Situation. Im Januar waren zuerst John und Michael und dann seine Frau und das Kindermädchen an Masern erkrankt. Er erkundigt sich auch nach dem Wohlergehen des Ehepaares. Am Ende geht er auf das Sprachgebiet des Mittelenglischen ein und äußert, dass dies noch kaum erforscht ist. In einer Postskriptum teilt er mit, und da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, dass die Philologie an der Universität Leeds Fortschritte mache.
Vielen Dank für die Zusammenfassung.
Immer wieder gerne.
Ich überlege jetzt gerade, wie wir da jetzt sinnvoll weitermachen, weil es müssen ein paar Dinge erklärt werden. Vielleicht als allererstes, wir kommen dann noch zu den erwähnten Personen, aber das E.M. Wright bedeutet Elizabeth Mary Wright. Das ist die Frau, um die es geht, also an die Tolkien adressiert. Und ihr Mann ist der Professor Joseph Wright.
Den Namen habe ich schon irgendwo mal gehört.
Ja, schon ein paar Mal. Vor allem in Oxford während unserer Ortsführung ist der sehr häufig aufgetaucht. Erinnerst du dich?
Ja.
Ja. Genau. Zu dem Brief. Also er fängt ja an, eben sich zu bedanken für diesen, du hast es genannt, Sonderdruck. So steht es dann in der deutschen Ausgabe drin, oder?
Ja.
Ja, hier heißt es Offprint, was auch mit Sonderdruck übersetzt werden kann. Ich habe jetzt eigentlich eher so beim Lesen als Kopie oder Durchreichung oder so mir abgespeichert. Aber als ich es dann übersetzt habe, dann kam auch Sonderdruck raus. Also es geht um einen Artikel. Bei all meinen Recherchen ist rausgekommen, dass dieser Artikel von Joseph Wright geschrieben wurde über Sir Gawain and the Green Knight, ein mittelenglisches Gedicht aus dem 14. Jahrhundert. Ich finde es nur interessant, weil hier im Brief schreibt er ja dann eben, also dass er sich ja bedankt, hattest du ja auch gesagt, dass eben ein paar, wie hattest du es genannt, unebene Stellen.
Unebenheiten im in den.
Okay, Unebenheiten, sehr schön. Hier heißt es another rough patch in Sir G. Punkt, also Sir Gawain, is now smoothed out finally by you.
Also eigentlich heißt es ja Sir Gawain and the Green Knight.
Genau.
Also das ist ja schon sehr abgekürzt von Tolkien.
Genau, er kürzt es einfach ab, aber er kann sich bei den beiden, bei Mr. und Mrs. Wright, einfach darauf verlassen, dass die wissen, was er meint. Und das ist auch schon, das ist echt, ich versuche gerade auf dem Punkt zu bleiben und nicht schon in die Hintergrundgeschichte zu den erwähnten Personen und so einzusteigen. Wir schaffen das. Und da schreibt er ja, zumindest im Englischen heißt es dann, Zitat, ich zitiere jetzt einfach mal diesen ganzen Satz, weil den haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Zitat, I need hardly say that I am quite convinced by your article and I'm delighted to feel confident that another rough patch in Sir G is now smoothed out finally by you. Zitat Ende.
Zitat, ich muss wohl kaum eigens sagen, dass ich von Ihrem Artikel völlig überzeugt bin und freue mich, mit einiger Gewissheit feststellen zu können, dass wieder eine unebene Stelle im Sir Gawain, also Sir G. Anmerkung, von Ihnen nun endgültig ausgebügelt worden ist. Zitat Ende. So viel dann zur deutschen Übersetzung. Ich tue mir ein bisschen schwer mit Sir G. Also es steht halt wirklich nur Sir G drin, aber es ist halt Sir Gawain and the Green Knight. Aber das war jetzt irgendwie zum Vorlesen ein wenig blöd.
Genau, und da spricht er ja von, also im Englischen, your article smoothed out finally by you. Und dann dachte ich so, gucken wir mal in die deutsche Übersetzung, weil da steht ja dann du oder euch. Ja, und dann steht da ihnen, was ja auch sich auf eine oder zwei Personen beziehen kann. Also löst das mein Problem jetzt auch wieder nicht. Weil aus diesem Brief, wenn ich nur diesen Brief lese, gehe ich davon aus, dass die Mrs. Wright diesen Artikel geschrieben hat. Und in der Recherche ist es dann aber eben sein Artikel, also von Professor Wright. Also das nur am Rande. Und ich gehe davon aus, dass die beiden Tolkien diesen Artikel zukommen lassen, weil sie mitbekommen haben oder er es ihnen vielleicht auch selber erzählt hat. Sie sind befreundet und stehen daher, denke ich mal, im Austausch. Dass Tolkien zu diesem Zeitpunkt mit seinem Freund Evie Gordon, also Eric Valentine Gordon, eben an einer neuen Ausgabe von Sir Gawain and the Green Knight arbeitet. Und das werden die mitbekommen haben. Und deswegen.
Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben sie ja bisher nur die Idee, oder?
Ich glaube, sie sind schon damit beschäftigt. Also so heißt es zumindest hier oben auch in der Einordnung von Carpenter, die hier über dem Brief abgedruckt ist. Zitat. He also began work with Evie Gordon on an edition of Sir Gawain and the Green Knight. Zitat Ende.
Und im Deutschen steht dann Zitat. Außerdem begann er mit Evie Gordon an einer Ausgabe des Sir Gawain and the Green Knight zu arbeiten. Zitat Ende. Und das war halt gerade das, was ich meinte in der letzten Folge, als wir diese 7 Jahre thematisiert haben, war mir jetzt nicht sicher, ob sie 22 oder 23 mit den Vorbereitungen gestartet sind und ob sie dann zu diesem Zeitpunkt schon dran arbeiten oder nicht oder ob das erst, aber wie dem auch sei, sie haben sich auf jeden Fall damit thematisiert, ob sie jetzt schon dran geschrieben haben oder nicht, ist ja de facto gerade egal.
Auf jeden Fall ist er halt auch dankbar, also Tolkien sicherlich auch dankbar dafür, eben, dass diese unebene Stelle halt durch diesen Artikel gelöst wird. Weil wenn du halt natürlich an einer Neuausgabe arbeitest oder an einer neuen Übersetzung aus dem Mittelenglischen, da ist man natürlich dann immer auch darauf angewiesen, was haben andere dazu schon gemacht und geforscht, was wurde rausgefunden. Und ich denke, das wird da halt eben auch in so einem akademischen Zusammenhang stehen. Nicht nur danke, ihr habt an mich gedacht, sondern danke, das hilft mir bei meiner Arbeit. Gut, dann hat er ja einen etwas katastrophalen Weihnachten verbracht, schreibt er ja dann weiter. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Im Englischen steht, Zitat, a somewhat disastrous Christmas, Zitat Ende.
Und im Deutschen steht, Zitat, wir haben gerade ein etwas katastrophales Weihnachtsfest hinter uns, Zitat Ende.
Katastrophal. Okay. Ja, weil eben alle krank sind, bis auf Tolkien. Und er schreibt dann eben, dass seine Arbeit darunter dann halt auch irgendwie ziemlich gelitten hat. Und genau, dann kommt er ja noch irgendwie drauf zu sprechen oder schreibt dann, dass er hofft, dass Professor Wright halt auch wohlauf ist, dass er aber nichts von ihm gehört hat, nimmt er mal als positives Zeichen, dass dem so sei. Das fand ich irgendwie auch nett. So also
keine Nachrichten sind keine schlechten Nachrichten.
Ja, genau. So, ich habe nichts Gegenteiliges gehört, es wird ihm wohl gut gehen.
Ja, aber damals die Masern, seine Frau ja auch, also auch Altersmasern und nicht nur Masern in Kindheitstagen. Das Kindermädchen ebenfalls. Und wie schrieb er dann irgendwie, er ist dann geflohen. Genau, er schreibt, ich bin ausgerissen.
Ich schaue gerade, was er im Englischen schreibt. Zitat, I escaped. Zitat Ende. Ja. Kann man jetzt deuten, wie man mag. Ist er in den Pub ausgewichen an die Uni?
Ist er geflohen oder geflüchtet?
Hat sich einfach nur aufs Sofa ausquartiert, statt im Ehebett zu bleiben.
Was im Deutschen ja einen Unterschied gibt, wohingegen es im Englischen ja, dass ja mit dem Begriff Escape ja beides gemeint ist, wie im Deutschen ja, aber zwei unterschiedliche Identifikationen haben. Und er hat sich dann halt jetzt für ausgerissen entschieden. Was auch sehr interessant ist, aus der ursprünglichen Text sich halt nicht ergeben ist, ob er jetzt ausgerissen oder geflohen oder geflüchtet ist.
Mm, ist schon interessant. Ja, vor allem wissen wir ja tatsächlich nicht, was er damit jetzt tatsächlich, also meint, hat er einfach das Haus verlassen, hat er sich also in Quarantäne begeben oder halt nicht, also die anderen quarantänisiert, sagt man das so? Naja gut, für den Brief ist es an sich nicht weiter wichtig. Also schreibt er dann auch, es geht Ihnen jetzt besser, meine Arbeit halt leider nicht. Und dann kommt er ja da in diesem letzten Absatz dann noch auf das Mittelenglische zu sprechen, dass das eben ein spannendes Feld ist. Und auch sehr, ja, er schreibt hier almost uncharted, I begin to think. Also, dass das halt noch nicht so beschritten wurde. Wie steht es im Deutschen?
Ich brauche ein bisschen mehr Kontext.
Okay, der letzte Absatz sollte anfangen mit Mittelenglisch.
Ist ein aufregendes Gebiet, also im Deutschen steht, Zitat, Mittelenglisch ist ein aufregendes Gebiet, nahezu unausgemessen, so glaube ich allmählich, denn sobald man sich irgendeinem seiner kleinen Zipfel mit eingehender persönlichen Aufmerksamkeit zuwendet, scheinen die überkommenen Begriffe und Gedanken zu wackeln und im Scherben zu gehen. Zitat Ende.
Sehr, sehr bildlich auf jeden Fall geschrieben. Ich denke, es geht halt hier auch darum, dass Joseph Wright ja auch sich mit Mittelenglisch beschäftigt, selber Philologe ist und Tolkien ja jetzt durch den Gawain ja im Mittelenglischen sich gerade sehr tief drin bewegt. Und ich denke, darauf wird sich das halt eben auch beziehen. Und dann ja, geht das eigentlich weiter noch in ein großes Lob. Hier wird dann erwähnt im letzten Satz dieses Absatzes, Zitat, EDD, also E.D.D. is certainly indispensable or unentbehrlich, also steht hier im Deutschen, as really comes more natural to the philological mind and I encourage people to browse in it. Zitat Ende.
Ja, und im Deutschen steht nicht das englische Wort, sondern auch, Zitat, das EDD ist allerdings unerlässlich oder unentbehrlich, denn dies Deutsche als Einschub Wort liegt im Sinne des Philologen eigentlich näher. Und ich rege die Leute an, darin zu wühlen.
Zu wühlen.
Zitat Ende.
Zu wühlen, das ist auch schön. Also das EDD ist das English Dialect Dictionary. Und das haben Joseph Wright und seine Frau Elizabeth Mary zusammen herausgebracht. Und zwar sind das 6 Bände, also ein ziemliches Monsterwerk. Das ist auch also schon länger erschienen. Das war 1905, ist der letzte Band fertiggestellt worden und wir sind jetzt 1923. Und Tolkien lobt das hier, dass es halt wirklich unentbehrlich ist und er damit jetzt sicherlich auch viel arbeiten wird, wenn er daran, also jetzt eben an dem Gawain arbeitet.
Es ist sogar unentbehrlich.
Ja, darauf komme ich gleich noch, wenn wir bei den erwähnten Personen und den Personendaten sind. Da ist nämlich noch eine nette Anekdote, warum man das ja einfach auf Deutsch stehen lässt. Dann kommt ein Satz, den du vorhin schon in der Vorbesprechung erwähnt hattest oder der dir aufgefallen war.
Ja, und zwar geht es da um die Schlussformel, die Tolkien benennt mit Zitat, meine Frau bittet mich, ihre Grüße an die meinen anzuschließen. Zitat Ende.
Das ist schon sehr nett formuliert, ne?
Ja.
Ich möchte auch, dass du, wenn du jemandem schreibst, meine Grüße an die deinen anhängst. Im Englischen ist es interessant, weil da noch ein kleiner Einschub oder so ein kleiner, die Form des Grußes einfach nochmal ein bisschen anders ist. Im Englischen heißt es, Zitat, My wife wishes to be remembered to you both and joins her greetings to mine. Zitat Ende.
Also hat Krieger hier wieder Sachen fallen gelassen.
Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht halt auch so eine Floskel halt ist, die jetzt nicht sicherlich heißen wird, bitte, bitte erinnert euch an mich und vergesst mich nicht, sondern man sagt das halt so. Und ich weiß nicht, ob Wolfgang Krieger dann vielleicht halt einfach das als unnötig oder als vielleicht auch unpassend gefunden hat oder dass man es hätte erklären müssen im Deutschen. Ist jetzt allerdings wirklich nur wilde Spekulation meinerseits.
Ich kann ja leider überhaupt nicht mitreden.
Ja, also wie gesagt, ich bin mir da gerade auch nicht sehr sicher. Falls jemand da draußen sich sicher ist oder das direkt zuordnen kann oder Englisch-Muttersprachler oder so ist, könnt ihr euch ja gerne mal bei uns melden. Aber ich fand es einfach nett. Sie möchte in Erinnerung bleiben, fand ich irgendwie.
In Erinnerung rufen vielleicht eher.
Ja, wishes to be remembered, ja. Naja gut, also das auf jeden Fall dann noch die Schlussfloskel und dann gibt es noch ein Postskriptum, was er unter seine Unterschrift gesetzt hat. Und da geht es eben darum, dass er auch nochmal so einen Ausblick gibt, dass die Philologie hier jetzt auf dem Vormarsch ist oder sich gut entwickelt. Und mit hier ist die Uni Leeds gemeint, wo das Ganze jetzt eben auch ein bisschen ausgearbeitet wird und er schreibt dann eben, dass die Anzahl oder Anteil an Sprachstudenten sehr hoch ist. So, und ich denke mal, das wird den Philologen Wright natürlich dann auch freuen oder die Philologen beide. Ja, und dann haben wir hier noch so einen letzten Halbsatz, aus dem wir beide jetzt nicht besonders schlau geworden sind. Im Englischen heißt es dann hier, Zitat, and there is no trace of the press gang, Zitat Ende.
Und im Deutschen steht, Zitat, und noch keine Spur von der Journalie, Zitat Ende.
Von der Journalie. Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher, was damit gemeint ist. Also es bezieht sich ja auf die Studenten oder auf die Anzahl der Sprachstudenten, dass die sehr hoch ist. Und dann gibt es eben keine Spuren von der Pressgang. Ich weiß jetzt nicht, ob damit vielleicht gemeint sein könnte, dass das halt ernstzunehmende Studierende sind, dass die eben nicht, also mit Journalie ist ja eigentlich so ein abwertendes Wort für Journalisten oder Journalistinnen, die halt sehr heischend, würde ich jetzt mal sagen, schreiben und halt eher so auf das Dramatische aus sind, auf die Story und weniger vielleicht auf den Inhalt. Und wenn man das jetzt als Attribut auf die Studierenden überträgt, dann würde für mich sowas rauskommen wie, die nehmen ihre Sache wirklich ernst, die kleckern nicht rum, die machen, die kümmern sich um die Inhalte und sie machen es halt nicht aus so nur Spaß an der Freude.
Naja, also wenn ich jetzt mal im Leo nachschlage, dann ist to press gang unter anderem jemanden zwingen oder jemanden zu drängen.
Aha.
Also jetzt nicht Presse im Sinne von Spiegel, Tagesschau und Co., also nicht von dem Organ Presse.
Sondern von der Presse, die etwas zusammenpresst,
genau.
Unter Druck. Aha.
Ist denn Pressgang mit Bindestrich geschrieben?
Ja.
Ja, dann ist es laut Leo, zwingen, jemanden drängen. Also dann ist es so, noch keine Spur irgendwie von externem Druck. Oder
Zwang, also dass sie freiwillig da sind, das gerne machen, oder? Also dass sich gut entwickelt, weil die Studis da halt auch Spaß dran haben.
Ja.
Ja, guck mal, dann ist es aber wirklich sehr krude übersetzt auch an der Stelle.
Ja, also es gibt natürlich auch Pressgang, das ist das Presskommando. Was auch immer das Presskommando ist, ich weiß es nicht.
Aber hat auch wieder nichts mit Presse zu tun, oder?
Ja.
Weil das Wort Journalie, Journalie war es doch, oder? Glaube ich.
Journalie. Ja,
genau. Das heißt, also da wüsste ich jetzt keine andere Deutung. Zumindest ist mir keine bekannt, außer so, wie sagt man denn noch so abwertend zu Journalisten oder Reporterinnen?
Klatschpresse.
Ja.
Paparazzo.
Ja, ein Paparazzo ist ja jemand, der hauptsächlich Fotos macht, oder? Gibt es das auch in anderer Bedeutung?
Egal.
Naja, gut. Also, hier auch wieder aufgedeckt, dass es an der Zeit wäre, eine neue deutsche Übersetzung anzustreben. Ja. Aber man merkt halt schon, es hapert hin und wieder, weil das ist jetzt eine komplett andere Bedeutung, die das Ganze bekommt. Okay, dann sind wir mit dem Brief an sich erstmal durch.
Jo, dann würde ich sagen, lass uns mal zu den Menschen kommen, die in diesem Brief so erwähnt werden. Es müssten 4 an der Zahl sein.
Genau. Also die erste ist die Elizabeth, die Adressatin des Briefs. Elizabeth Mary Wright ist geboren als Leah, also Nachname, und hat gelebt von 1863 bis 1958. Und sie war Sprachwissenschaftlerin und Volkskundlerin, also hat da auch sehr viel Verständnis von der Materie gehabt. Sie hat studiert in Oxford an der Lady Margaret Hall, wo übrigens auch Priscilla ihren Abschluss gemacht hat, sehr viele Jahre später. Und den Professor Wright hat sie in einer Vorlesung über Altenglisch kennengelernt. Und zwar nicht als Kommilitonen, sondern als den Professor, der halt vorne stand und referiert hat. Der ist auch ein bisschen älter als sie. Und unter seiner Anleitung oder halt im Studium hat sie dann eine Grammatik des Dialekts von Northumbria gearbeitet. Und eben gemeinsam haben sie dann dieses English Dialect Dictionary in 6 Bänden verfasst. Da waren sie dann schon verheiratet, also geheiratet haben sie 1896. Sie haben 2 Kinder bekommen, die allerdings beide im Kindesalter verstorben sind und sind dadurch dann, also haben dann keine weiteren Kinder bekommen. Und nach dem Tod ihres Mannes 1930 hat sie eine 2-bändige Biografie über ihn herausgebracht. Also schon auch eine außergewöhnliche Frau.
Weißt du, was dir dann bevorsteht?
Oh Gott, reichen da 2 Bände? Ich will dich gar nicht überleben. Also ich stelle mir das ganz furchtbar vor.
Ja. Kommen wir aber zu ihm.
Ja, Moment, eine kleine Dings noch. Elizabeth Mary Wright ist nämlich auch auf dem Wovercote Cemetery beerdigt, genauso wie Tolkien. Das fand ich auch noch witzig, dass sie halt an der gleichen Uni wie seine Tochter und auf dem gleichen Friedhof wie er selbst und seine Frau und so. Naja, aber das nur am Rande.
Als du gerade gesagt hast, dass sie seine, also von Joseph Wrights Studentin war, sagt, dass da liegen ja Jahre dazwischen, das sind 8 Jahre. Also ich hatte gedacht, jetzt nach deiner Vorgabe, es mehr waren, aber erst 1855 geboren und es ist schon 1930 verstorben. War also nicht, also seine Frau hat ihn um 28 Jahre überlebt. Da hat man auch Zeit, eine 2-bändige Biografie zu schreiben. Er war englischer Philologe und Germanist und hier dann der Wink wahrscheinlich mit dem deutschen Begriff. Und wie schon mehrmals erwähnt, der Ehemann von Elizabeth Mary Wright. Wright war Tolkiens Tutor in Oxford. Tolkien lernte Deutsch, Latein, Griechisch und Walisisch. Bereits zu Tolkiens Schulzeit begegnete diesem der Name Joseph Wright, unter anderem als Verfasser einer gotischen Grammatik. Wright war von großer Bedeutung für Tolkiens akademisches Interesse. Wright empfahl Tolkien für den Rowlandson and Bosworth Professur für Altenglisch in Oxford, wo wir im nächsten Brief ausführlich darauf eingehen werden.
Und im Tolkien Biopic wird Joseph Wright auch eine sehr große Rolle zuteil, gespielt von Derek Jacobi. Und da war ja unser Guide, der uns durch Oxford geführt hat im August, der war ja sehr großer Fan. Also sowohl vom Biopic als auch von Jacobi und hat dann auch erzählt, weil Jacobi ja selber da auch irgendwie sehr viel mit zu tun hat, mit Oxford auch. Und er war dann da und hat da einen Vortrag gehalten. Also war ganz angetan. So, war sehr nett. Ja, es gibt noch eine Verbindung mit diesem Germanistik. Und zwar stammte Joseph Wright aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen und hat erst spät als Jugendlicher, ich glaube im Alter von 15 Jahren, lesen und schreiben gelernt. Und er hat er hat Geld angespart, um eine Abendschule besuchen zu können, wo er dann eben auch Französisch, Deutsch, Latein und Mathematik gelernt hat. Und ist dann mit 21 nach Deutschland an die Uni Heidelberg und hat dort dann studiert. Und was ich auch sehr außergewöhnlich fand, um Geld zu sparen, also da merkt man auch, wie knapp es war, ist er von Antwerpen bis nach Heidelberg zu Fuß gelaufen. Ich habe mal nachgeguckt, das sind fast 400 Kilometer. Also echt krass. Dann,
wie lange hat er gebraucht?
Weiß ich nicht, das stand da nicht. Müsste ich nachgucken. Vielleicht wissen da Skull und Hammond ein bisschen mehr dazu. Aber fand ich, also es muss ein außergewöhnlicher Mann gewesen sein. Er hat dann auch am Yorkshire College of Science studiert, was jetzt weiter nicht erwähnenswert wäre. Allerdings wird das Yorkshire College of Science später die Uni Leeds, also da auch wieder diese direkte Verbindung zu Tolkien, dessen Tutor er ja später wird. Also nicht nur, dass er Germanist ist als Brite, sondern er hat eben auch in Deutschland in Heidelberg studiert, hat dort dann auch promoviert später wieder, also geht dann mal so ein bisschen hin und her. Und ich denke, dieses deutsche Wort, Tolkien hat ja bei ihm auch Deutsch gelernt oder hat es gelehrt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Tolkien vielleicht vorher auch schon in Berührung mit Deutsch gekommen ist oder mit der deutschen Sprache, vielleicht auch durch seine Mutter. Aber das müsste ich jetzt nachschauen. Aber auf jeden Fall hat er es eben auch bei Joseph Wright halt an der Uni dann gelernt. Und diese Verbindung zeigt sich halt dann auch in diesem Brief durch dieses eine eingeschobene Wort mit diesem unentbehrlich und braucht das selber auch gar nicht weiter erklären. Und das ist halt auch nett, weil das so etwas ist in dem Brief. Gerade in der deutschen Übersetzung liest man da ja so drüber, weil, glaube ich, nicht in Klammern steht, dass das im Original auf Deutsch wiedergegeben ist, was ja interessant wäre eigentlich, sondern dass das halt eben dann auch zeigt, was die auch für eine akademische Verbindung zueinander haben. Die brauchen sich nichts erklären. Er kann da einfach Sir G schreiben und damit ist kein Rapper gemeint, sondern Sir Gawain and the Green Knight und beide Wrights wissen das dann natürlich auch beim Lesen.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob Rap damals schon existierte.
das wäre jetzt ein Thema. Ja, so viel zu Joseph Wright. Ich glaube, das sind so die zumindest für Tolkien wichtigsten Eckdaten.
Also das Element der Hip-Hop-Kultur entstand Rap in New Yorker Bronx in den 1970er Jahren.
Also ein bisschen später.
Jo, jo.
Jo, jo. Jo, dann kommen wir mal zu Kenneth Sesum oder Sesum. Ich bin mir nie sicher, wie man ihn tatsächlich richtig ausspricht. Ich bleib mal bei Sesum, weil ich wahrscheinlich, wenn ich nicht...
Aber den hatten wir schon mal im Brief 1.
Ja, den hatten wir schon mal. Das ist auch sehr, sehr cool, wenn sich da die Leute dann vielleicht auch dran erinnern.
Das heißt, wir brauchen ihn jetzt gar nicht mehr zu erwähnen, weil wir kennen ihn ja schon.
Ich würde es ganz kurz einordnen, weil das auch hierfür sehr interessant ist, was wir gerade besprechen.
Na, nur ganz dann schieß kurz. Los.
Okay. Kenneth Sesum war neuseeländisch-britischer Philologe und hat Vorlesungen an der Uni Oxford gegeben und war Tolkiens Tutor. Er hat zusammen mit Tolkien am English Dictionary gearbeitet. Und war ein ja wichtiger Förderer für Tolkien, das kann man glaube ich schon so sagen, vor allem so in Bezug auf Beowulf und eben angelsächsische Themen insgesamt. Und der schon erwähnte Rawlinson und Bosworth Lehrstuhl für Angelsächsisch, der dann den Tolkien ab 1925 bekleidet.
Spoiler!
Auf den hat sich auch Sesum beworben, der ist dann aber Tolkien unterlegen gewesen. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch ausschlaggebend war dafür, dass Tolkien den Zuspruch bekommen hat, dass nämlich der eben schon erwähnte Joseph Wright, der ein sehr angesehener Professor war in diesen Dingen, dem Tolkien eine Empfehlung geschrieben hat. Das hat sicherlich auch geholfen.
Es war mit Sicherheit nicht abträglich.
Genau, so kann man es auf jeden Fall sagen. Das zu Kenneth Sesum, der wird eben hier oben bei Carpenters Einordnung erwähnt, dass er 1922 hat Tolkien ein Glossar zum Middle English Reader veröffentlicht oder geschrieben. Und der Middle English Reader wurde von Kenneth Sesum veröffentlicht. Also das ist seine Veröffentlichung und Tolkien hat dazu das Glossar geschrieben. Und darauf bezieht er sich ja da in dem ersten Satz hier in dem Brief, wo er sich eben auch bedankt für die netten Anmerkungen oder freundlichen Anmerkungen zu seinem Glossar. Also er wird da wahrscheinlich gelobt worden sein von entweder Professor Wright oder von Elizabeth oder von beiden.
Und dann zur vierten Person, die zum ersten Mal auftaucht in einem regulären Brief. In der letzten Folge hatten wir ihn ja, glaube ich, schon. Ist Eric Valentine Gordon, ein kanadischer Philologe, der in seinem Studium in Oxford einen zweiklassischen Bachelorabschluss erwarb, teilweise unter der Anleitung von Tolkien. Das heißt, er war halt Tolkien Student.
Nee, die haben da studiert. Also der hat ihm einfach geholfen, würde ich mal sagen. Okay. Beziehungsweise war Tolkien zu dem Zeitpunkt dann ja auch schon in Leeds. Also er wird ihn da irgendwie unterstützt haben. So ganz klar wird das nicht. Vielleicht ist auch einfach alles schon zu lange her oder ich habe nicht tief genug recherchiert.
Auf jeden Fall ist der Kenneth Seasom einer seiner Dozenten,
genau,
den wir ja gerade hatten. Gordon begann ein BLIT-Studium in Oxford, wurde aber von Tolkien für eine Stelle in der englischen Abteilung der Uni Leeds vorgeschlagen. Gordon gab sein Studium daraufhin auf, um die Stelle anzutreten. Von Beginn an entstand eine enge Zusammenarbeit zwischen Gordon und Tolkien. Besonders hervorzuheben ist die Arbeit an, na, richtig, Sir Gawain and the Green Knight, wo es ja im Prinzip in diesem Brief hauptsächlich drum geht. Gemeinsam gründeten sie den Viking Club an der Uni Leeds, in dem altisländische Sagas gelesen und original angelsächsische Lieder erfunden wurden. Originelle, nicht original, weil original würde keinen Sinn ergeben. Was in dieser Zusammenfassung allerdings so 100% fehlt, ist das Saufgelage, das die regelmäßig gemacht haben, die ja primär eine Studienverbindung gegründet haben, um legal saufen zu können, weil man trifft sich ja schließlich. Es ist ja nicht Tolkiens erster und auf jeden Fall auch nicht Tolkiens letzter literarischer Club.
Definitiv.
In dem es auch um Sprache geht, aber genauso gut um Trank und Speis, also Speis und Trank.
Ja. Und diese Lieder, die sie da erfunden haben oder geschrieben haben, die sind auch veröffentlicht worden. Allerdings ist das meiste bei einem Brand, habe ich rausgefunden, vernichtet worden und es sollen angeblich nur noch 14 Stück im Umlauf sein und wahrscheinlich sind die alle irgendwo zu.
Oh, und ich hatte jetzt so gehofft, dass du nach dem Outro einfach 3-4 vikingische, originelle Trinklieder zum Besten gibst.
Leider nein. Ich würde es mich auch gar nicht trauen. Also Evie Gordon und Tolkien wird eine sehr enge Freundschaft auch verbinden. Gordon stirbt ja leider schon 1938.
42 Jahre.
Und das ist auch ganz tragisch. Der hatte eine OP gehabt, um Gallensteine entfernen zu lassen und ist dann an den Komplikationen von dieser OP gestorben. Also so total unsinnig irgendwie so auf so ein Leben gesehen. Vor allem, wenn man halt sich überlegt, was der noch alles auch akademisch in dem Zusammenhang hätte.
Ja, mit einem zweiklassigen BA.
Und einem abgebrochenen B-Lit, also Bachelor in Literatur. Ja, aber er hat es trotzdem dann doch recht weit gebracht. Und er hatte auch an einer Neuübersetzung von dem Gedicht Pearl gearbeitet. Und das hat dann Tolkien im Prinzip fertig gebracht. So kann man es vielleicht formulieren. Also er hat es dann übernommen. Genau. Ja, also das sind die vier hier erwähnten Personen, die auch alle irgendwie miteinander verbunden sind und verwoben sind, auch durch diese Arbeit an Sir Gawain eben, die hier jetzt auch schon mehrmals erwähnt worden ist. Und alles davon findet sich in diesem Brief, aber halt nicht auf den allerersten Blick. Wenn man diesen Brief so liest, finde ich, kommt da so, ja okay, danke, dass du mir den Artikel geschickt hast, die Kinder waren krank, ich hoffe, euch geht's gut. Oder wie war das für dich so?
Dann lass uns doch gleich mal in die Zusammenfassung sozusagen gehen. Mhm. Nee, das kommt erst. Also der Fazit zum Brief kommt erst noch die historische Einordnung, die ja dieses Mal sehr ausführlich stattfinden wird.
Ja, also 1923, wir befinden uns zwischen zwei Weltkriegen.
Ja, ich meine, die letzte Folge war eine reine historische Zusammenfassung.
Ja, das stimmt.
Zwischen dem letzten Brief und jetzt. Also genau. Wer wissen möchte, was seit dem letzten Brief passiert ist, sollte sich einfach die vorherige Folge einmal anhören. Und dann kommen wir jetzt zum Fazit, zum Brief.
Wie fällt es denn aus bei dir?
Wieder so ein Brief, wo mir nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, warum er drin ist.
Mm.
Also, es ist schön, wir wissen, seine Frau hatte die Masern, seine Kinder auch. Er sitzt am Buch, also klar kann nicht jeder Brief, und die kommen ja alle noch, die werden jetzt nicht das Universum Mittelerdes in ihren Grundfesten für mich erschüttern.
Mhm.
Es geht hier auch noch nicht um die Hühner und Co. Und wie gesagt, die Kinder sind auch noch sehr, sehr jung. Das sind auch so Sachen wie Briefe vom Weihnachtsmann oder Anspielungen darauf, die werden ja alle noch kommen. Und mir ist schon bewusst, warum er drin ist. Es geht ja hier nochmal um die Arbeit und die externe Zuarbeit für seine Neuübersetzung und das Zusammenspiel. Aber ist jetzt ein Brief zum Mitnehmen, aber jetzt nicht für eine 2-Stunden-Folge.
Ja. Ist ja auch okay, wenn nicht in jedem Brief immer so wahnsinnig viel drin ist. Ich glaube, es war Brief 3 oder so, der total kurz ist, aber wo so wahnsinnig viel rauszuholen war mit dem ERN-Deal.
Ja, oder 2, irgendwie 3 Sätze.
Essay Club ist 2. Genau, 2. Brief 2 ist das mit dem ERN-Deal. Und Brief 3 war, glaube ich, auch ziemlich lang, weil es dann auch um die TCBS geht, die das erste Mal erwähnt wird. Also seine Freunde und
die 5 war schön kurz.
Die 5 war wahnsinnig kurz, da gab es auch kaum was dazu zu sagen. Ja. Also
wobei, mir fällt gerade auf, zwischen dem letzten Brief und der jetzigen ist ja schon fast eine Tolkien-würdige Zeitspanne vergangen.
Das stimmt. Ja.
Seid froh, dass es keine 7 Jahre geworden sind.
Eine Tolkien-würdige Zeitspanne. Also du meinst zwischen den Aufnahmen, also den Podcast-Folgen.
Ja.
Ja. Weil zwischen den Briefen sind natürlich auch 7 Jahre vergangen.
Ja, ja, klar. Das meine ich ja.
Ja, ja. Aber zwischen der Folge zu Brief 5 und der Folge zu Brief 6 sind es keine 7 Jahre.
Darum sage ich ja, seid froh, dass es keine 7 Jahre geworden sind, nur 7 Monate.
Keine 7 Monate, oder?
Wir haben jetzt Anfang Dezember.
Ja, aber wann haben wir denn 5? Den 5. Brief. Oh nein, bitte guck jetzt nicht nach. Das wird so peinlich gleich.
Na. Am 21.04.
Nein.
7 Monate und 4 Tage.
Nein, nein.
Doch.
Okay, dann hoffen wir mal, dass nicht nochmal irgendwo 7 Jahre Lücken sind, dass wir dann 7 Monate warten müssen bis für die nächste. Naja, gut, es war jetzt auch unter erschwerten Bedingungen mit Ankündigungen dazwischen noch mit hier neue Ausgabe und so. Kommen wir dann aber auch noch mal.
Wobei ich auch da glaube, da haben wir uns einfach es als Vorwand genutzt, um nichts zu machen.
Ja, wobei halt auch.
Aber das besprechen wir in der nächsten Folge.
Ja. Ich wollte nur sagen, es ist ja auch lebenstechnisch bei uns sehr viel passiert in der Zwischenzeit.
Ach, das bisschen Reisen. Wie ist denn dein Fazit zu dem Brief?
Ich finde es sehr schön, dass er drin ist. Ich hätte es verstanden, wenn sie ihn rausgelassen hätten. Wie wir jetzt wissen, ist ja sehr viel rausgelassen worden, einfach aus Platzgründen. Und ich hätte es schon verstanden, wenn das auch mit in die Auswahl gefallen wäre. Bin aber sehr froh, dass es nicht ist, weil es halt einfach so nicht nur zeigt, woran er arbeitet, wie er akademisch halt irgendwie verbunden ist mit den Leuten. Und gerade Joseph Wright, das ist so ein großer Name in der Philologie in England, gerade zu dieser Zeit, eben auch als so prägend für Tolkien. Und es ist ja schon ein Brief, der schon auch sehr persönlich ist. Also jemanden, den du nur flüchtig kennst oder der halt dein ehemaliger Prof ist, dem erzählst du jetzt nicht, dass deine Kinder krank waren oder so. Weißt du? Also dieser Brief zeigt halt auch diese tiefe Verbundenheit, diese Freundschaft, die er mit dem Ehepaar, also mit beiden verbindet, finde ich.
Also da würde ich gerne kurz reingrätschen.
Ja.
Es kommt drauf an. Also ich würde jetzt aus der Erklärung, meine Kinder hatten die Masern, meine Frau und das Kindermädchen auch, jetzt nicht zwangsläufig eine tiefgehendere Freundschaft oder Bekanntheit machen. Also das sind jetzt keine Infos, die ich ausschließlich Freunde und Familie mitteile.
Mhm.
Sondern wenn mich einfach jemand fragt und sagt so, ja, war halt echt ein katastrophales Weihnachten. Erst hatten die Kids die Masern, dann hatte die Frau Corona. Dann kam auch noch unsere Putzfrau, die sich irgendwie ein Bein gebrochen hat.
Mhm.
Ist das jetzt so auf unsere jetzige Zeit übertragen? Jetzt nichts, was ich, klar, ich würde jetzt nicht auf der Straße rumsagen und hören Sie mal.
Ne? Wussten Sie schon.
Meine Kinder hatten die Masern. Aber das ist so in einem kollegialen Umfeld, sind das durchaus auch Informationen, die jetzt nicht hinterm Berg gehalten werden. Also vor allem, wenn jemand fragt und wenn ich weiß, dass die Person es ernsthaft meint, wie war es und nicht so dieses amerikanische How are you?
Mhm.
Fine, how are you? Fine.
Jetzt starten wir mal ins Gespräch.
Richtig. So, dann sind das durchaus Sachen,
ja,
die ich jetzt auch zum Beispiel in der Arbeit jemandem erzählt hätte.
Ja. Ja, gut. Also wir wissen, dass sie eine enge Verbindung hatten oder dass sie halt in Verbindung geblieben sind auch einfach. Vielleicht interpretiere ich da mit diesem Hintergrundwissen zu viel rein.
Nee, für mich war ja einfach nur wichtig zu sagen, allein aus Grund, wie du es gerade formuliert hast, allein aus dieser Formulierung oder der Tatsache, dass er das in einem Brief geschrieben hat, ist kein Beleg dafür, dass sie in Anführungszeichen enger befreundet waren. Wenn du solche Informationen natürlich aus Zweit-, Dritt-, Viertquelle weißt, spricht es ja überhaupt nichts dagegen, ist ja auch genau sozusagen mit, wir wissen einfach, dass sie sich nahestanden. Aber du hast so gesagt, aufgrund dieses Textes wissen wir es.
Ja, nee.
Und das wäre mir zu schwach als Argumentationskette.
Sehe ich ein. Also ich finde halt, dass man das da auch rausliest durch diese Passage. Es ist ein sehr wohlwollender Brief, sehr lobend auch. Und man merkt aber auch, dass er auch lobende Worte bekommen hat, für die er sich ja auch bedankt. Also das ist ein sehr, sehr, sehr freundlicher Umgang miteinander. Ja, und ansonsten durch diese Einordnung, die eben durch Carpenter vorliegt, ne, mit Sir Gawain und Seasom und Gordon und so weiter, hast du da halt natürlich auch so eine Verbindung zwischen diesen akademisch arbeitenden Menschen, die halt auch miteinander verbunden sind auf die eine oder andere Form. Das finde ich halt auch mal sehr spannend, sowas. Was einem jetzt halt nicht so unbedingt klar wird, wenn man jetzt nur mal eben drüber liest. Aber es ist jetzt auch nicht entscheidend für Tolkiens Leben, würde ich jetzt behaupten. Also von daher ist es auch okay, dass das jetzt keine 2-Stunden-Folge wird.
Wunderbar. Kommen wir zum nächsten Brief.
Ja.
Auf den ich mich schon sehr freue. Er wird dann bei uns in 2 Monaten erscheinen, weil er ist 2 Jahre später. Und zwar geht es um einen Brief Tolkiens an das Wahlgremium für die Rowlandson und Bosworth Professur für Angelsächsisch an der Universität Oxford. Und das förmliche Bewerbungsschreiben hat das Datum vom 27. Juni. Ich verrate aber nicht zu viel, wenn ich sage, ihr werdet diese Folge noch dieses Jahr hören können. Da setze ich einfach mal jetzt hier ein Statement. Um den geht es im Prinzip in der übernächsten Folge. Weil in der nächsten Folge, die wir für euch aufnehmen, wollen wir natürlich einmal besprechen, was jetzt mit der neuen Ausgabe ist.
Ja.
Wie wir das handhaben wollen und so weiter und so fort. Aber
das dann in der nächsten Folge.
Und ich sage danke, Anni, fürs Vorbereiten und fürs gemeinsame Begleiten und
danke fürs Mitmachen und schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.